gut, ich glaube, ich muss mich selbst einführen, weil ich bin sozusagen auch noch der, ich bin auch noch der Raummoderator.
Hallo. Hallo. So viel Interessantes gibt es gar nicht über mich zu sagen. Ich bin einer der Maintainer von Lexi Lexi und Lexi FS und arbeite für Canonical mehr oder weniger vollständig upstream. Ich habe vorher für SUSE gearbeitet und ich mache irgendwie alles, was mit Containern zu tun hat, Kernel, User Space, was immer auch irgendwie angeht. Lauter!
Okay, warte mal. Ich glaube, das Sinnvollste ist dann
Mikro.
Wenn ich mir dieses hässliche Mikro anhänge. Wie funktioniert das jetzt wieder? So Zeug muss ich doch normalerweise nicht umgehen.
Beides hin.
Deswegen bin ich Entwickler geworden, nicht um so einen Scheiß zu machen. ist es besser? Nee, überhaupt nicht.
Das ist wahrscheinlich noch irgendwo anschauen.
Okay, wir nehmen einfach das Mikro, das funktioniert.
It's alive.
Okay. Yeah.
Genau, also ich habe gerade gesagt, mein Name ist Christian, so viel Interessantes gibt es nicht über mich zu sagen. Ich bin upstream für Canonical unterwegs und allem, was mit Containern zu tun hat, ob das Kernel, User Spaces, sonstiges. Und ich bin einer der Maintainer für Lexi, Lexi und LexiFS. Vorher war ich bei SUSE eine kurze Zeit. Und ich bin einer der, oder bin in dieser Open Source Maintainers Group von GitHub, die vor einiger Zeit gegründet haben. Und da diskutieren wir im Prinzip genau diese Themen, mit denen ich, über die ich heute irgendwie sprechen will. Und es sind Diskussionen, die ich immer relativ häufig habe, auch mit Kollegen von mir, von der ehemaligen Firma oder von der neuen Firma. Was ist eigentlich, wie funktioniert Open Source, also gerade Maintainership und Contributions und so. Es ist immer ein heikles Thema und es führt zu vielen guten Streitgesprächen. Und deswegen finde ich das eigentlich mal ganz nett, dass man darüber redet. Eine der ersten Dinge, irgendwie, über die ich so ein bisschen sprechen will und das auch immer eines der kontroversesten Themen schlechthin ist. Ich hatte gestern erst mit einem Kollegen ein gutes Streitgespräch darüber, was eigentlich irgendwie Open Source ist. Und ich möchte voranschicken, das sollte ich voranschicken. Alles, was ich hier sage, ist komplett meine eigene Meinung. Den Gospel, den ich hier lehre, ich lebe nicht immer danach, sozusagen. Und es sind einfach nur im Prinzip Erfahrungswerte, die ich so über die Zeit gesammelt habe und die ich von anderen Leuten, die schon länger in der ganzen Sache unterwegs sind, beigebracht bekommen habe. Und Open Source für mich, habe ich zum Beispiel festgestellt in den Gesprächen, ist ein relativ enger Begriff für mich. Weil, oder vielleicht sogar zu weit, ich weiß es nicht, da können wir gleich drüber streiten. Der Punkt ist, für mich heißt es einfach nur, dass Source Code ist öffentlich zugänglich. Das ist schon mal das Erste. Der andere ist, ich kann daran rumschrauben, wie ich will. Und das Dritte ist, ich kann den für andere Zwecke verwenden. Und für mich, ehrlich gesagt, hört da die Definition von Open Source schon auf. Und die meisten Leute, da fangen die meisten Leute schon total an zu schreien. Also immer, was ist mit Lizenzen? Hast du nie über Lizenzen nachgedacht? Und ja, ich habe über Lizenzen nachgedacht, aber ich bin kein legaler Experte. Dominik kommt später noch, der heute Morgen hier einen Vortrag über sowas Ähnliches gehalten hat. Der könnte da mehr dazu sagen. Was sicherlich wahr ist, ist, dass Open Source Lizenzen unglaublich wichtig für ein Projekt sind. Projekte sterben und leben mit den Lizenzen, die man ihnen gibt. Und das Problem ist, ein Projekt neu zu lizenzieren, ist nicht so einfach. Zum Beispiel, die Firma, ich habe kein emotionales Attachment zu der, also für die ich arbeite, Canonical hat ja einen wunderbaren Ruf, mit CLAs zu arbeiten. Und ich halte von Contributor License Agreements eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Das ist der Tod eines jeden Projekts, das war der Tod von Upstart, das war, also um den Begriff mal zu verwenden, meine Todgeburt von Anfang an, weil es ein CLA gab. Also, weiß jeder, was ein CLA ist? So ein bisschen, du musst ein Agreement unterschreiben, dass du mehr oder weniger sagst, dass die Rechte für den Code mehr oder weniger an die Firma abgibst. Und das ist anders als zum Beispiel nur, der Kernel hat das Modell zum Beispiel, dass er sagt, gib mir eine Signed-Off-Byline. Wobei die Signed-Off-Byline einfach nur heißt, du hast tatsächlich diesen Code geschrieben und du kannst dafür gerade stehen im Notfall. Und wir können den sozusagen den Code inkludieren. Aber das hat nicht so eine wirkliche rechtliche Wirksamkeit wie eine CLA. Eine CLA kann man zurzeit, glaube ich, teilweise auch vor Gericht einklagen. Das ist schon mal einer der Unterschiede. Und viele, viele Open-Source-Entwickler, mit denen ich so zu tun habe, mit denen ich darüber rede, das ist sagen, das Erste, was sie sagen, ich contribute nicht zu einem Projekt oder ich trage nicht zu einem Projekt bei, das ein CLA hat. Mache ich einfach nicht. Und ich mache es genauso. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich schicke keine Patches oder versuche keine Patches an Projekte zu schicken, die irgendwelche CLA-Zeug machen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass GDPC zum Beispiel oder viele GNU-Projekte keine CLA haben, aber auch viel Licensing-Aufwand betreiben. Wer hat schon mal was zu einem größeren GNU-Projekt beigetragen? Da muss man, wenn man zum Beispiel an die GDPC einen Patch sendet, das ist ein riesiges Hickhack, da muss man ein Copyright Agreement unterschreiben. Das heißt, man muss dem irgendeinem Typen, einen Anwalt, eine Mail schreiben, muss sagen, ich möchte ein Copyright Agreement, ein persönliches oder für die ganze Firma, und dann kommt das zurück und dann muss man das unterschreiben und denen hinschicken, und dann dauert es 3 Monate, bis irgendjemand sich mal von dem Projekt bequemt, in einen Textfile zu gucken, ob da jetzt sein eigener Name drin steht. Ashiti und Nord, wir haben einen Patch da reingebracht in GLibC, der war trivial für jedes andere Projekt, und es hat uns 1 Jahr gebraucht, bis es dann tatsächlich gemerged wurde. Aber gut, Licensing ist also tatsächlich wichtig, finde ich allerdings nicht wichtig. Finde ich wichtig, aber für meinen Open-Source-Begriff ist es nicht. Und ein anderer Punkt, über den ich mit einem ehemaligen Kollegen bei SUSE mit mir gesprochen habe, mit dem ich viel zusammenarbeite, Alexa aus Australien, der gesagt hat gestern, I've always found it interesting that people associate the collaborative development style with free software, and while it's only possible with free software, it's not mandatory. Das stimmt. Also man denkt immer, Open Source ist dadurch definiert, dass Leute tatsächlich über Projekte und so weiter hinweg kollaborieren. Und dass das ein entscheidender Punkt ist. Wenn man die Definition hinzunimmt, dann fliegen alle komischen Projekte mehr oder weniger von die Red Hat und SUSE und Canonical und andere Firmen für sich persönlich betreiben, raus. Weil, also das sind meistens nur Leute, Entwickler, die in der eigenen Firma daran rumschrauben. Das heißt, es ist keine große Kollaboration. Wenn man dieses kollaborative Modell mit dazu nimmt, dann hat man den Kernel, dann hat man sowas wie Kubernetes, Docker, irgendwie alle größeren Projekte, wo Leute über Firmen hinweg miteinander kombinieren. Also den Begriff muss man irgendwie eigentlich gar nicht dazu nehmen. Aber das ist eigentlich, was Open Source ausmachen sollte. Keine Ahnung, Widersprüche? Okay, also eine andere interessante Frage, über die ich auch immer sehr, sehr gerne spreche. Wenn ich Leute neu kennenlerne, mit denen ich zusammenarbeite oder auf Konferenzen, wenn ich unterwegs bin, und ich sozusagen mich länger mit denen unterhalte, dann stelle ich immer gerne die Frage, so, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Open-Source-Entwicklung zu machen? Weil das immer ganz interessant ist. Es sind ganz individuelle Geschichten und jede ist so eine eigene Schneeflocke. Und ich möchte eigentlich nur zwei vorstellen, die ich irgendwie ganz nett finde. Die eine ist relativ prototypisch, wie ich sie finde, und die andere ist ein bisschen wahnsinnig, glaube ich. Aber die erste ist eben von Alexa aus Australien. Jetzt wird es komisch, der Typ ist 20 Jahre alt und hat mehr oder weniger in der Schule war ihm langweilig und hat gesagt, habe ich C-Code geschrieben und dann habe ich über GNU gelesen und habe irgendwie angefangen, dann tatsächlich Software zu schreiben, habe ich dafür entschieden, tatsächlich das zu machen. Er hat über Docker was gehört zu dem Zeitpunkt und hat dann angefangen, bei Docker beizutragen. Jetzt haltet euch fest, er studiert. Er ist bei SUSE angestellt, da habe ich mit zusammengearbeitet, parallel. Und er patcht den Kernel, wir haben Kernel-Patches zusammengeschrieben. Er macht, ist Maintainer für Runcie, für Kubernetes. Macht damit für Cryo bei ein paar anderen Projekten. Also ist sozusagen einfach schon im Geschäft, obwohl er noch nicht mal mit der Uni fertig ist. Was ziemlich cool ist an der Open-Source-Sache. Und das Geniale ist, dass er das auch mit einer Außen- Überzeugung rausgemacht hat. In diese Open-Source-Welt zu gehen. Und die zweite Geschichte ist von Andreas Hasenack, das ist ein jetziger Kollege von mir, der aus Brasilien stammt. Das sollte man nicht vermuten, dem Namen nach, aber er ist es so. Und er war im Prinzip Elektroingenieur, lange Zeit, also schon ein bisschen älter, und hat bei einer großen Telco gearbeitet in Brasilien für eine lange Zeit und hatten dann irgendwann mal einen Kunden, bei dem sie mehr oder weniger Linux verwenden und aufsetzen sollten. Und das war sein erster Kontakt. Und I shit you not, er hat wirklich gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich meinen Job gekündigt. Das hat er relativ zeitnah gemacht und ist tatsächlich nochmal zur Uni gegangen, um irgendwie in diese Open-Source-Sache reinzukommen. Und arbeitet jetzt bei, also, ich weiß nicht, bei Red Hat war er vorher, jetzt ist er gerade bei Canonical. Und ich glaube, wichtig ist bei den Geschichten irgendwie, dass was man da immer raushört und die Leute, die lange in dem Business sind, das irgendwie überleben, hat man immer das Gefühl, die haben eine gute Portion Idealismus zu diesem ganzen, die zu dem ganzen Projekt dazugehört. Ich meine, jeder kennt das irgendwie, die Pragmatik kommt an allen möglichen Ecken und Enden immer wieder zum Einsatz. Man weiß das im Job oder schon in der Uni und sonstiges. Aber die generelle Überzeugung, dass Open Source ein geiles Entwicklungsmodell ist, dass es funktioniert, dass Projekte davon profitieren und dass man Wissen irgendwie miteinander teilen kann, die haben die irgendwie alle. Und die haben die meistens auch nicht verloren, wenn die 50 oder 60 sind oder 70 oder noch älter tatsächlich. Und das finde ich wirklich ziemlich schön. Also das, wenn man das hat, glaube ich, ist man ziemlich gut dafür geeignet, in dem Bereich irgendwie mitzumischen. Naja, okay. Jetzt war so ein bisschen... Ja? Also, jetzt war so ein bisschen die Frage, die Geschichten, wie Leute sozusagen zu Open Source wirklich gekommen sind, also gesagt haben, ich gucke mal in die Richtung, die sind total unterschiedlich. Also manche haben es vielleicht auch irgendwie in der Uni gehört, obwohl die meisten Unis nicht den größten Job darin machen, irgendwie das Modell irgendwie zu pushen. Aber wie die Leute dann tatsächlich angefangen haben, um zum Projekt irgendwie beizutragen, finde ich, fängt immer mit der gleichen Geschichte an. Dominik, was jetzt gerade gekommen ist, war es ja wahrscheinlich genauso. Irgendwo hat man was genutzt, was man ganz schlau fand, und dann hat man festgestellt, irgendwas tut nicht, irgendein Bug, irgendein Feature fehlt. Und dann haben sich die Leute halt entschieden, anstatt rumzujammern und irgendwie nur zu sagen, es tut was und ich fix das mal, haben sie gesagt, nein, dann mache ich das doch irgendwie selbst. Und das ist, glaube ich, so eine der vereinenden Charakteristiken von Open Source, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und genau. Und wenn das alles gut läuft, dann darf man tatsächlich, ist das ja auch für Maintainer und Leute, die größere irgendwie Projekte maintainen oder so, auch ganz schön, da passiert nämlich das. Irgendjemand, der frisch von der Uni gekommen ist oder der noch nie was irgendwie in der Hinsicht gemacht hat, entdeckt einen Bug bei dir, macht irgendwas, schickt einen Pull-Request und freut sich total, dass er zum ersten Mal bei einem Projekt irgendwas beigetragen hat. Und das Geniale finde ich einfach, oder das Wichtige finde ich daran gerade immer irgendwie, dass man die Leute dann ermutigt und denen zeigt, das ist okay, die machen einen guten Job und die sollen das einfach weitermachen, weil so funktioniert im Prinzip Kollaborierung, wie ich finde. Und wie jetzt ist so ein bisschen, das ist eine interessante Frage, wie wird man eigentlich vom Contributor zum Maintainer? Also, was würde zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr habt ein Projekt und ihr seid jetzt schon Maintainer und ihr unterhaltet euch darüber, Mensch, das wächst mir im Kopf, das ist irgendwie alles relativ viel und überhaupt wäre das ganz gut, wenn jemand Maintainer werden würde, was wären eure Kriterien dafür, dass jemand Maintainer wird? Ja, also.
Kennt die Codebase und hat sich schon länger konstruktiv eingebracht.
Genau, das ist der technische Aspekt, den finde ich, ja.
Zeit auch schnell zu reagieren auf irgendwelche Upstream-Fixes.
Sozialverträglich Nein sagen können.
Yes, yes, ich mag das, ich mag dieses, super, also das andere ist vollkommen richtig. Genau, also das erste ist auf jeden Fall, technisches Verständnis ist überhaupt keine Frage, oder wie ich das immer gerne, oder wie es Linus mal ausgedrückt hat, talk is cheap, show me the code. Der Punkt ist so ein bisschen klar, derjenige muss irgendwie signifikante Beiträge geleistet haben und dazu zählen in den meisten Fällen irgendwie nicht nur Bugfixes. Also Bugfixes sind ganz nett und so weiter, das ist klar, und wenn man die spotten kann, ist es auch unglaublich gut. Aber es geht meistens darum, hast du schon mal ein komplexes Feature implementiert? Das ist eine Sache. Hast einen komplexen Bug gehandelt? Also einer, der irgendwie einen Design-Flaw von der Library oder dem Programm irgendwie gezeigt hat und du hast den irgendwie dann behoben, das ist auch eine Sache. Und dann genau das, in Diskussionen, wenn du irgendwie mit den Leuten auf IRC bist oder wenn du mit denen zusammenkommst und dann mit denen dich über das Projekt unterhältst und dann tatsächlich irgendwie feststellst, okay, die haben also ein komplexes Verständnis davon, wie die Codebase funktioniert. Dabei muss nicht mal die ganze Codebase sein. Keiner würde von einem Kernel-Maintainer verlangen, dass er den TTY-Code und den Namespace-Code kennt. Also Linus, wenn man sich so anguckt, wie er pullt und Merges macht, interessiert sich für manche Bereiche vom Kernel überhaupt nicht. Also es wird halt einfach gepult von den jeweiligen Maintainern. Also wenn man sich mit einem Teilsystem auskennt, finde ich, ist das auch schon irgendwie total ausreichend. Und das nächste ist, und das ist sehr schön, dass du das angesprochen hast, soziale Kompetenz. Ist irgendwie unglaublich wichtig. Einfach, weil man das Projekt nach außen hin repräsentiert. Du bildest den Ruf in der Community, richtig. Also die Leute irgendwie, wenn sie zu dir beitragen wollen und bei dir irgendwie Code reinschieben wollen, dann wollen sie nicht meistens irgendwie abgelehnt werden mit einem relativ unfreundlichen oder mit einer unfreundlichen Art und Weise. Und das passiert leider zu oft. Deswegen sind tatsächlich Social Skills, finde ich, eine wichtige Dimension des Ganzen. Und, bitte?
Ich habe gerade gesagt, ein Slide, wo Linus draufsteht, dabei offen zu haben. Und das
ja, ist ja. Wobei man Linus zugutehalten muss, dass er eine Sache macht. Linus schreit nur Leute an, die wissen, wie es laufen sollte. Ja. Linus schreit keine Neukammer an. Da gibt es Stimmere. Einer ist Dave Miller. Okay. Network Stack Maintainer. Mit dem will man einfach nichts zu tun haben. Aber gut, das ist egal. Und dann, was ich auch ganz wichtig finde, das ist für mich ziemlich entscheidend, jemanden zum Maintainer zu machen, sollte unabhängig davon sein, zu welcher verdammten Company er gehört. Das sollte überhaupt keine Rolle spielen. Und das muss man tatsächlich betonen, das ist nicht üblich. Irgendwelche politischen Entscheidungen sollten dabei keine Rolle spielen. Und Company-Zugehörigkeit überhaupt. Also, wenn ich zu einer Company komme oder zu einer Firma komme, und ich habe eine Unterschrift und einen Vertrag geleistet und jetzt am ersten Tag kriege ich Commit-Recht auf irgendein Repo, an dem ich arbeiten soll, dann vertraue ich der Firma schon mal viel, viel weniger. Weil so soll das einfach nicht laufen. Das sollten Leute sein, die Ahnung von der Sache haben und du sollst dir dann sozusagen die Sporen irgendwie verdienen. Das ist die Idee dabei. Außerdem sorgt das dafür, dass weniger Politik ins Spiel kommt. Üblicherweise sollte es so sein, dass dann dabei weniger Politik ins Spiel kommt. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber das ist ziemlich wichtig. Und wir haben zum Beispiel eine ganz konkrete, also man muss dazu sagen, Lexi, das ist unser Projekt, das wird immer fehlkonzipiert, wir gehören nicht Canonical. Wir sind einfach Upstream, das gehört uns, die Lizenzen, alles, das ist unser Projekt. Wenn morgen Red Hat kommt und sagt, wir kaufen euer Team, dann können wir mit allem umziehen, inklusive der Infrastruktur, die ist auch unsere, mehr oder weniger. Und wir haben ganz klar auch die Policy, Maintainer zum Beispiel, die für Canonical arbeiten und an den Projekten arbeiten, sind mehrere. Stefan und ich sind die Einzigen mit Schreibrechten auf das Repo von der Company. Und ich hatte Schreibrechte auf das Repo, bevor ich bei Canonical war. Und ich habe das auch behalten, als ich bei SUSE war. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn du ein Maintainer bist, sollte dein Maintainer-Status meiner Meinung nach nicht verloren gehen, nur weil du zu einer anderen Firma gehst. Das hast du dir verdient, du hast Mitspracherecht und so sollte das sonst einfach laufen. Und so handhaben wir das ganz einfach auch. Und wir geben niemandem Schreibrechte, der nicht eindeutig bewiesen hat, dass er sozusagen dafür taugt. Ja.
Sag mal einen Satz, was Lexis ist.
Lexi ist eine Linux-Container-Runtime, so ähnlich wie Docker oder sozusagen der Vater von Docker. Docker hat früher Lexi verwendet.
Okay, so kann ich es auch googeln.
Genau, aber das Nächste, und das sollte man irgendwie auch nicht dazu sagen müssen, muss man aber leider dazu sagen, gerade wenn man sich in den letzten Monaten so ein bisschen diese Open-Source-Landschaft leider umguckt, Maintainer-Status und auch Contribute, also Patches und so weiter zu akzeptieren, sollte unabhängig von irgendwelchen sinnlosen biologischen und gesellschaftlichen Markern sein. Das ist nicht trivial, es ist wirklich nicht trivial und was teilweise, also Freunde, die irgendwie in der Softwareentwicklung oder so arbeiten, was denen teilweise passiert, gerade wenn sie irgendwie Public Exposure haben, ist nicht so schön und für die ist es tatsächlich wirklich schwerer, einfach ihren Stand in der Community zu verteidigen. Und das ist ziemlich wichtig. Ich sage das natürlich mit, bei uns im Projekt gibt es nur Jungs, aber...
Genau, das sagt, das sagt der weiße Mann mit zu viel Barthaar.
Das stimmt. Das muss man auch wirklich sagen. Privileged white male. Okay, den Schuh ziehe ich mir auf jeden Fall an. Das andere ist, dass Code üblicherweise gegenüber, und auch Maintainer-Status gegenüber sozialen Präferenzen irgendwie... finde ich, agnostisch sein sollte. Das heißt also, was du in deinem Privatleben anstellst, interessiert mich einfach nicht. Ob du, keine Ahnung, 4 Stunden am Tag in Straßen rumläufst, vor dem Spiegel, also wenn dein Code gut ist, ist dein Code halt gut. Das hat natürlich auch irgendwie gewisse Grenzen. Wir haben das in den letzten Monaten irgendwie ein paar Mal gesehen, dass auf einmal Leute mit rechts außen aufgefallen sind. Nicht bei uns im Projekt, aber in anderen Projekten und dann wird es wirklich schwierig zu entscheiden, ob man dann sozusagen diejenigen zum Beispiel noch auf Konferenzen zulässt oder ob man denen Rechte aufs Repo und so weiter gibt. Ich habe auch keine optimale Lösung dafür. Project Sprints, was wir zum Beispiel relativ häufig machen. Wir kommen zusammen und arbeiten irgendwie an Features zusammen. Wir sind distributed, wir haben Leute aus den USA, Sydney und sonstiges. Das heißt, wir versuchen immer, wenn wir Konferenzen haben, irgendwie die Zeit zu nutzen, zusammenzukommen und zusammen irgendwie zu arbeiten. Und das funktioniert immer ziemlich gut. Der Punkt daran ist, dass alle Maintainer das Recht haben, an diesen Sprints teilzunehmen, eingeladen werden. Und wenn es irgendwie finanziell oder so möglich ist von unserer Seite aus, dann kommen die auch, dann laden wir die ein und fliegen die ein. Und das hat einfach, das ist einfach gut. Also Taiko arbeitet jetzt inzwischen, ein Kollege von mir bei Docker im Kernel-Team, andere Container-Runtime, anderes Projekt, wir arbeiten immer noch zusammen, wir diskutieren Features zusammen, wir coden zusammen. Also das ist wichtig, finde ich, irgendwie. Okay, jetzt hat man diesen wunderschönen Status eines Maintainers erreicht, also irgendwie hat gedacht, man kann dem Projekt irgendwie sinnvoll zur Seite stehen oder so. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, naja, was gehört denn da alles dazu? Und das sind alles wirklich nur so Punkte, die Erfahrungswerte, die ich jetzt irgendwie aufzähle, die mir über die Zeit hinweg irgendwie geholfen haben. Und ich musste sagen, ich hatte gute Lehrmeister oder gute Hilfe. Das eine ist ein Search gewesen, das andere ist ein Search Helen, das andere ist Stefan Graber gewesen oder sind. Und auch Taiko, die einfach schon lange in dem Business irgendwie aktiv waren. Und die Search ist Kernel Maintainer, Shadow Utils, was da nicht noch alles gerade irgendwie upstream mitmacht und so weiter. Und viele von den Sachen habe ich irgendwie auch von den Leuten übernommen und gelernt. Es wird ja meistens einem nicht irgendwie beigebracht, sowas. Und irgendwie meine eigenen Ideen da hinzugefügt, wie man irgendwie so ein Projekt leitet. Die Verantwortung wächst dann irgendwie über die Zeit. Und der erste Punkt ist ganz trivial und das ist so ein Catchphrase, love thy project, finde ich irgendwie ganz wichtig. Wenn du an irgendwas arbeitest, was dir keinen Spaß macht, das wird nichts. Gerade beim Code, du gehst entweder auf Dauer, also es kommt darauf an, was man für Punkte setzt im Leben. Ob man irgendwie sagt, Familie ist mir wichtig, Freunde und sonstiges, dann ist das sowieso schwächer, dann ist man auch bereiter, irgendwie Kompromisse einzugehen. Aber im Generellen gilt ganz einfach, wenn du das, was du liebst, gerade dein Projekt, wenn du das, was du machst, dein Projekt nicht liebst, dann wird es einfach scheiße. Und es macht auch keinen Spaß und auf Dauer geht es dir einfach auf die Nerven, finde ich. Aber was da vor allem dazu gehört, sind solche Sachen wie, die Maintainer sollten ein ganz klares Protokoll haben, zum Beispiel hinsichtlich ihres Projekts. Dabei kommt es eigentlich in den meisten Fällen gar nicht darauf an, finde ich, was es für ein Protokoll ist. Also, sondern nur, dass es irgendwie durchführbar ist, also durchhaltbar auf eine längere Sicht und dass es für jeden irgendwie klar ist. Und der nächste wichtige Punkt ist, dass es für die Community klar ist, dass es für die Contributors klar ist. Und die beiden Punkte gehen nicht notwendigerweise zusammen. Also nur weil den Contributern klar ist, wie irgendwas funktioniert auf dem Repo oder überhaupt, wie das Projekt geführt wird, heißt es noch lange nicht, dass die Community irgendeine Ahnung davon hat, wie das funktionieren kann. Das habe ich schon so oft gesehen. Wenn das Protokoll einfach zu komplex ist und es ist noch so wunderschön, aber keiner so genau weiß, wie die Contributions eigentlich funktionieren und nirgendwo steht, was ist denn für ein Coding-Style und so weiter, dann wird es schon problematisch. Was ich mit Protokoll meine, ist nämlich genau das. Also das erste ist natürlich, wie mache ich Contributions? Habe ich einen Mail-based Workflow, wie der Kernel? Habe ich einen GitHub-Workflow, wo ich Pull-Requests mache? Oder brauche ich eine Signed-off-Byline? Kann ja auch sein, irgendwie. Es muss den Leuten irgendwie klar sein. Was ich auch nicht trivial finde, ist, wie werden Contributions gereviewt. Da gehört zum Beispiel, dass die Maintainer ungefähr die gleiche Vorstellung davon haben sollten, was kritikwürdig ist und was nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Diskussionen wir darüber hatten, dass ein Maintainer gedacht hat, Whitespace in den Comments ist total wichtig. Zwei Whitespace zwischen einem Wort in einem Comment ist entscheidend. Und dann immer so, Whitespace, und die anderen so, don't know, don't care. Und der Punkt ist so ein bisschen, das sollte man vielleicht einmal abgesprochen haben, weil ansonsten kommt man nämlich in solche Szenarien, das sind triviale Dinge, aber jemand kommt, sendet einen neuen Pull-Request und dann fängt die eine Hälfte an zu kommentieren über irgendwelche technischen Sachen und die andere Hälfte, nachdem das fertig ist, kommt und fängt an über Whitespace zu diskutieren. Da hast du schon keinen Bock mehr, irgendwie dann weiterzumachen, so ein bisschen. Deswegen darüber sollte man irgendwie reden. Der nächste große Punkt ist auf jeden Fall, da hat jedes Projekt auch ein anderes Protokoll, wie werden Comments gemerged oder Pull-Requests gemerged. Wer macht das eigentlich? Wer macht das eigentlich und wer muss zustimmen? Kann das ein Maintainer machen? Müssen alle Maintainer zustimmen? Muss ein Quorum irgendwie von Maintainern zustimmen? Das ist tatsächlich auch nicht so ohne. Zum Beispiel, wir haben bei uns so die Idee, okay, wenn es ein Bugfix ist oder irgendwie ein kleineres Feature und man sich sicher ist, dass das irgendwie Sinn macht, das kommt mit zunehmender Expertise, glaube ich, einfach automatisch, dann merchen wir das. Wenn es irgendwas ist, was die API auch nur im Entferntesten anfasst, müssen alle Maintainer ja sagen und müssen sich das zumindest mal irgendwie angeguckt haben. Das finde ich ganz sinnvoll, muss man nicht so machen. Und das sind so einige Dinge, die glaube ich, für mich so ein bisschen zu einer guten Projektführung irgendwie dazugehören. Auch ein wichtiger Punkt, make decisions. Und das ist auch nicht so, das ist auch nicht so trivial. Ganz einfach, du musst dir ja vorstellen, so ein bisschen, wenn du was mergst und es ist API-relevant, das Feature kann noch so cool sein. Wenn es gemerged ist und es ist in der Codebase und du bist ein anständiges Projekt, dann wirst du das unterstützen müssen. Für immer und immer und immer und immer und immer und immer. Und das ist echt eklig. Du wirst vielleicht mal in einem Jahr oder in zwei Jahren davon loskommen, wenn du einen Major-Bumper hast. Also sozusagen sagst, du machst einen wirklich großen neuen Release vom Projekt, dann kannst du es irgendwie vielleicht rausschmeißen. Aber du willst nicht so, also ein Beispiel für mich ist zum Beispiel JSON-Support. 3 Monate später YAML-Support. 3 Monate später nächstes irgendwie Parsing-Format-Support. Dann schleppst du, dann hast du 3 Parser in deiner Codebase. Zum Beispiel schon. Wenn du das nicht unbedingt brauchst, wenn das nicht notwendig ist und das tut, dann sollte man sich das wirklich überlegen, ob man das macht. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel, das hat schon alles auch seine Anwendung, JSON und YAML und so weiter, aber es ist für mich eines dieser Sachen. Und das ist der Satz, ist extrem wichtig, den habe ich sozusagen immer im Ohr. No is temporary, yes is fucking forever. Und es ist wirklich so. Wenn es in der Codebase ist, ist es in der Codebase. Dann ist alles zu spät. Du kannst, also, ich bin kein Fan davon, du nimmst was in die Codebase aus, du release was und dann removes es einfach wieder im nächsten Release. Weil du nimmst den User einfach damit das Vertrauen, dass du weißt, was du mit deiner Codebase irgendwie machst. So sehen wir das so weiter, würde ich sagen. Zumindest würde ich sagen. Und, handle your bugs. Ich bin ja Teil vom Server-Team im Moment. Aber ich bin so ein bisschen removed von der Sache. Ich fasse Packaging nicht an. Ich mache kein Packaging. Ich code wirklich eigentlich nur und bin sozusagen für das Projekt verantwortlich und gehe manchmal in Meetings mit anderen Firmen und so. Was ich von denen gehört habe, und das glaube ich auch, und als Upstream-Maintainer hat man das genauso, ist Bug-Triaging ist einer der härtesten Jobs, die du haben kannst bei der Softwareentwicklung. Finde ich ganz einfach. Es ist ein anspruchsvoller Job, weil du musst die Codebase total gut kennen. Du musst sie ziemlich detailliert kennen, um einfach den Finger zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Wunde legen zu können. Und jeder kennt das. An manchen Bugs hängt man 3 Wochen sozusagen. Und dann hast du einfach das Problem, es sind noch 4 andere Features, die du implementieren musst und da kommen noch 5 Meetings dazu und dann tanzt du sozusagen die ganze Zeit zwischen allen möglichen Problemen hin und her. Ja? Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Dazu gehört vor allem natürlich irgendwie versuchen, schnell auf die Bugs zu antworten. Das kann mal mehr oder weniger gut irgendwie funktionieren, natürlich je nachdem, wie viel Workload man hat. Das andere ist, dass man den Usern auch wieder ein klares Protokoll bietet. Das heißt, dass sie sofort von Anfang an irgendwie wissen, was muss ich für Informationen geben. Das kann man mit Templates machen oder überhaupt irgendwo hinschreiben, dass man sagt, die Information muss ich oder will ich einfach haben, um das debuggen zu können. Und dann spart man sich diese ganze Nachfragerei. Nachfragen wird man immer müssen. Und das andere ist, das ist für Upstream wahrscheinlich relevanter als für Packaging-Bugs, glaube ich, ist, hier kommt wieder der soziale Aspekt ins Spiel, du musst Geduld haben können. Also das fängt damit irgendwie an, glaube ich, dass manche Leute Sprachbarrieren haben. Dass es schwer ist, die zu verstehen, wenn die Grammatik irgendwie ein bisschen durcheinander fliegt oder so weiter. Und da sollte man nicht irgendwie ärgerlich reagieren oder die Leute ständig darauf hinweisen, dass sie doch mal bitte korrektes Englisch schreiben sollten oder so, sondern da muss man einfach durch und versuchen, sich irgendwie mit Händen und Füßen zu verständigen. Man hat natürlich auch immer wieder User, die unglaublich freundlich sind und die es unglaublich gut verstehen, nicht auf eine persönliche Ebene zu wechseln. Muss man auch mit umgehen, also finde ich, muss man auch mit umgehen können. Es gibt in den wenigsten Fällen irgendwie einen Grund, tatsächlich selbst irgendwie heftig zu werden. Muss, finde ich, immer irgendwie auf die Außenwirkung dabei auch bedacht sein. Und genau, das ist einer meiner wichtigsten Punkte, darüber rede ich sehr, sehr gerne, ist Breaking bei uns for stupid reasons is okay, Breaking API is not. Betrunken Treppe runterzufallen und dann danach zu denken, yo, trotzdem war eine geile Party, hat Spaß gemacht, das ist vollkommen okay. Aber verdammt nochmal, die API zu brechen, Das geht nicht. Das ist eigentlich ein No-Go. Es sollte ein unkontroverser Punkt sein und es sollte nur in Ausnahmefällen geschehen. Und wenn man API bricht, dann sollte es auch dafür ein klares Protokoll geben. Und hier ist auch wieder die Art des Protokolls nicht so wichtig. Es ist einfach nur wichtig, dass es eins gibt. Wir zum Beispiel, oder das übliche Protokoll, was verwendet wird, ist Semantic Versioning. Wer kennt sich damit aus? Ja, sehr schön. Also, andere, die es noch nicht gehört haben, ist im Prinzip, ein Projekt ist dadurch gekennzeichnet, dass es drei Nummern hat, Major, Minor und Patch. Und je nachdem, was da gerade im Projekt passiert, wird eine der Nummern gebannt oder nach oben gesetzt. Zum Beispiel, wir maintainen eine Stable Branch. Die Stable Branch hat sozusagen eine Long-Term Support Garantie, meistens sowas in die 5-9 Jahre Range, sowas. Und die sieht nur Bugfixes und nur Bugfixes. Die sieht keine neuen Features, auch wenn sie rückwärtskompatibel sozusagen sind. Und dann bumpen wir sozusagen, dann bumpen wir einfach die Patch-Nummer, also die kleinste hintere Nummer. Wenn das zum Beispiel 2.00 ist, dann ist es jetzt 2.01. Und dann haben wir eine Feature-Branch, die ist auf einem monatlichen Release-Zyklus gerade für LexD. Das heißt, die hat natürlich alle Bugfixes, aber auch neue Features, die aber backwards, die so rückwärtskompatibel sind. Damit die Users sozusagen auch nicht gebrochen werden. In dem Fall bumpen wir die Minor Number. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nächste Woche releasen wir LexD 2.15, das heißt wir bumpen die Minor Number, wir sind Users in Feature Release, das ist nur Support bis zur nächsten Minor Number Bump. Das letzte ist bumping die Major Number, also die Major Number zu erhöhen, zum Beispiel von 1 auf 2 zu wechseln, von 2 auf 3 zu wechseln. Wenn das passiert, zumindest nach Semantic Versioning, das kann man googeln, gibt es eine schöne Page dazu, die das irgendwie erklärt, dann heißt das, okay, wir brechen jetzt API. Es muss es nicht heißen, wir haben auch schon auf 1 auf 2 gewechselt, wir haben API seit 1.00 nicht gebrochen. Wir bumpen zum Beispiel die Major Number einfach, weil wir sagen, so eine Menge von neuen Features dazu gekommen, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, das mit der jetzigen Release Number zu versehen. Das finde ich ziemlich gut. Es ist auch interessant, ich durfte ja auch schon Leute interviewen für Jobs und das Interessante ist immer eine gute Frage für die Qualität von Leuten, ist die zu fragen, zeigst den Code mehr oder weniger, nicht notwendigerweise von der Codebase und sagst, jetzt sag mir bitte mal, was davon ist API und was davon ist nicht API. Weil es auch für viele relativ unklar ist, was eigentlich sozusagen API heißt und was ein API-Bruch bedeutet. Oder auch eine tricky Frage ist API-Stabilität. Warum kann ich zum Beispiel nicht einfach in einer Struct, die nach außen hin den Usern präsentiert wird, warum kann ich da nicht einfach ein neues Member in der Mitte einführen und dann die Library neu kompilieren und dann mit einem alten Executable dagegen rollen? Was wird wohl passieren? Genau, also finde ich ganz lustig. Und ja, das ist natürlich, habe ich nicht mit unter die Bugs genommen, finde ich, ist irgendwie eine extra Erwähnung wert. Security Bugs. Wenn man ein Projekt ist, das in irgendeiner Art und Weise sicherheitsrelevante Software schreibt, also zum Beispiel, wir laufen bei der, soweit ich weiß, bei der Telekom in größeren Datencentern, ich nehme an, die haben sicherheitsrelevante Sachen da drauf laufen, denke ich mal, und jetzt hat man sozusagen einen Security-Bug. Dann ist es extrem wichtig auch hier, dass wieder ein Protokoll existiert, und zwar ein ganz klares, weil jetzt fängt eine der großen Dimensionen von Maintainer und Upstream ein, du bist gegenüber den Nutzern und der Community verantwortlich, und zwar im großen Sinne, finde ich. Und das Erste ist, es sollte eine Infrastruktur geben, wie man das zum Beispiel melden kann. Also das Schlimmste natürlich, was irgendwie passieren kann, denken wir an Heartbleed oder den Apple Go-To-Fail, wer sich noch daran erinnert. Kennt ihr das alle? Ja, also. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass irgendjemand auf deinem Repo sozusagen schreibt, einen Issue aufmacht und sagt, übrigens, ihr habt ein Go-To zu viel. Und dann stellt sich irgendwie raus, ich kann SSL, TSL und jede Art von Encryption umgehen. Und sozusagen der Zero-Day-Attack-Vector, der da gerade entsteht, wird in die Welt hinausgebrüllt, bevor irgendwas passiert. Das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen im Idealfall klar sagen, wenn ein Security-Bug ist, hier ist eine Liste von Mailing-Adressen, die haben wir zum Beispiel, die drei Leute müssen parallel informiert sein, das sind Serge, Stefan und ich, und schick denen eine Mail oder melde sie gegen ein privates Repo, was wir ihnen zur Verfügung stellen, mach dort sozusagen ein Issue dafür aus, dass nur wir irgendwie sehen können, das ist eine Möglichkeit. Und wenn das dann der Fall ist, ist der nächste Schritt, okay, jetzt müssen alle Maintainer irgendwie mal gucken, ist das tatsächlich ein Security Bug? Wird natürlich auch auf Crack gemeldet, also ist ganz klar. Und wenn dann festgestellt worden ist, okay, es ist ein Security Bug, geht es daran los, Patches zu schreiben. Und dann ist es auch wieder nicht trivial, weil die Patches müssen für alle Releases released werden. Das heißt, alle supporteten Releases, die ihr gerade im Moment noch habt, Patches raushauen. Dafür müssen Patches da sein. Das ist einfach Teil der Verantwortung, die ihr habt. Oder die man in dem Fall hat. Wenn das dann der Fall ist, zum Beispiel, dann müssen alle Maintainer gucken, fixt er das tatsächlich? Am besten auch noch der Reporter. Wenn der, meist, ehrlich gesagt, das ist der Vorteil. Leute, die Security Bugs berichten, machen es entweder meistens professionell oder haben einfach total viel Ahnung von dem, was sie machen, weil so trivial ist es in den meisten Fällen nicht. Die Leute machen sich ja schon Gedanken, wenn sie irgendwie Software schreiben. Und wir hatten zum Beispiel einen Security Bug vor nicht längerer Zeit, den hat Jan Horn von Google gemeldet, ein total schlauer Typ, auch relativ jung noch, mit dem man im Prinzip eine Privilege Escalation machen konnte aufgrund von einem ptrace Bug im Kernel, sodass man aus einem Container, egal ob Runcie, Docker oder Lexi, auf den Host eskalieren konnte. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die eigentlich irgendwie passieren können. Und das ist genau das Gleiche. Du hast ein Set von Patches, die Maintainer sind sich einig, dass das fixt. Und jetzt ganz wichtig möchte ich auch sagen, andere Projekte informieren. Wenn man die Möglichkeit hat und man kann darüber reden, auch wenn es ein konkurrierendes Projekt ist, ich verfahre zumindest nach dieser Devise. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich das gemerkt habe, habe ich Runcie informiert, wo Alexa dran arbeitet. Das ist eine konkurrierende Container-Runtime, mehr oder weniger. Und gesagt, hey, ihr habt auf jeden Fall einen Security-Bug, das betrifft euch auch. Das gehört einfach dazu, gerade wenn man irgendwie zusammenarbeitet, finde ich. Und dann ist das Nächste, und hier kommt der formale Prozess. Und dieser formale Prozess ist der lächerlichste Teil an dieser Sache. Der ist gut und lächerlich. Lächerlich ist er, weil es dann natürlich eine USA-Organisation ist, an die man den Security-Bug melden muss. MITRE oder CVE, das heißt, man muss dem das dann melden und dann kriegt man einen CVE-Identifier für diesen jeweiligen Security-Bug zugewiesen. Das heißt, da gibt es dann ein Komitee, das guckt sich das dann an und assesst den Security-Impact und assignt dann ein Number. Und wenn man das dann hat, diese Nummer und die Patches hat, dann so schnell wie möglich die Patches zusammen mit dem CVE-Identifier raushauen. Und das beinhaltet vor allem auch, dass man downstream informiert. Das heißt, alle Projekte, die irgendwie von einem abhängen, sollten jetzt darüber informiert werden, dass es das gibt und sollten informiert werden, dass sie upgraden müssen. Das passiert meistens automatisch, indem man es auf LWN oder so veröffentlicht oder auf irgendwelchen größeren Mailinglisten. Aber das ist ziemlich wichtig. Sonst passieren einfach echt böse Dinge. Also solche Attack-Vektoren können echt böse sein und der Kernel macht auch nicht notwendigerweise immer eine gute Art und Weise, das zu handeln. Wer hat von dem Stack-Gap gehört? Ah, das war natürlich klar, dass das alle gehört haben. Der Punkt ist so im Prinzip, dass sie entdeckt haben, dass man sozusagen mit einem Programm, gerade mit LOK, glibc konntest du im Prinzip verwenden, um eine Privilege Escalation vorbeizuführen, indem du den Stack vom Kernel smashed. Oder du springst sozusagen über die Guard-Page, die am Ende vom Stack platziert worden ist, rüber und landest im Heap. Und dann kannst du natürlich alle möglichen schicken Sachen machen, Remote Code Execution und so weiter. Und die Art und Weise, wie der Kernel das gehandelt hat, war nicht notwendigerweise schön. Das war so ein reingesneakter Patch, so ein bisschen. Ganz schnell.
Und das hat übrigens die Java Daemon Package unter Debian zerlegt.
Ja. Yeah.
So, man spielt das ein und ein Programm und nach das JSVC benutzt, startet nicht mehr.
Es war ganz böse. Der GR Security ist vielleicht ein Begriff.
Da hatten wir doch noch viel Spaß.
Da gab es einen bösen Post dazu von dem Brad Feld. Da ist ja, man mag von ihm halten, was man will, aber er hatte auf jeden Fall ein paar valide Punkte in dem Fall.
Nach dem Motto, hättet ihr doch auf uns gehört.
Und ja, so ein bisschen.
Wichtig.
Heißt das dann, dass die Security Bugs nur von den Maintainern gefixt werden können, weil alle anderen wissen davon ja gar nichts?
Ja, leider ist es wirklich. Na, du kannst sozusagen, du kannst natürlich Leute mit reinbeziehen, das ist ganz klar. Also, du kannst andere Leute irgendwie dazurufen. Die Idee ist sozusagen einfach nur, dass es nicht öffentlich ist von Anfang an, weil du sonst möglicherweise einfach Leute gefährdest tatsächlich in ihrem Programm, gerade mit diesem OpenSSL-Zeug. Hättest du das öffentlich gemacht, wie viel, das ist jetzt nicht trivial, also wahrscheinlich für einige im Raum hier nicht sonderlich schwer, ein Programm zu schreiben, dass das dann tatsächlich ausnutzt. Bei manchen Security-Bugs ist es anders, aber bei vielen ist es so, wenn du einmal weißt, wie das funktioniert, dann kannst du es auch ausnutzen. Und das Problem ist auch so ein bisschen an der Sache, jetzt komme ich in meinen Systemd-Rand-Mode. Der Punkt ist so ein bisschen an der Sache, ich will gar nicht so großartig darüber rummeckern, aber wer hat in letzter Zeit mal, auf, also Lennart, ich komme mit Lennart gut klar, ich habe auch Patches in System Key und so weiter, das ist schon alles okay, er ist kontrovers, und, aber letztens hat er sich ein Ding geleistet, da hat einer gemeldet, übrigens, ich kann einen Buffer Overflow in System Key Resolve, die dem schlimmsten IPv6-Ding in aller Zeiten herbeiführen, kann ihn sozusagen willkürlich zum Crashen bringen. Woraufhin Lennart gesagt hat, ist ja kein Security-Bug, kann man ja, der Service spawnt sich immer zu selbst neu. Okay, also Attacker und Buffer Overflows sind für dich also kein Security-Issue. Das ist gut zu wissen, es ist ziemlich beruhigend. Und das Problem ist so ein bisschen, dass manche Leute in die Codebase gucken und Security-Bugs sehen, auch in Systemd, und es sie einfach nicht melden. Ich habe selbst gehört nicht dazu, ich habe nicht reingeguckt, aber die einfach keinen Bock haben. keinen Bock haben, den Diskussionen irgendwie ausgeliefert zu sein. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Security-Bugs sind irgendwie wichtig. Eine der wichtigsten Dimensionen von dieser ganzen Angelegenheit, das finde ich total wichtig, und da bin ich vielleicht auch in einer glücklichen Position, dadurch, dass ich wirklich nur Upstream machen kann an Arbeit, ist, die Community ist total wichtig. Als Maintainer von einem größeren Projekt bist du irgendwie, bist du der Community verpflichtet gegenüber. Dazu gehört vor allem, was ich auch gesagt habe, oder eine Regel, die ich ganz gerne betone, ist Upstream beats Downstream. Als ich bei SUSE angefangen habe und das erste Mal in das Systemd-Repo von SUSE geguckt habe, also unabhängig jetzt von Systemd, bin ich fast umgefallen, weil da drin waren mindestens 50 Patches, die von denen mindestens, sagen wir mal, die Hälfte wert waren, dass sie upstream gepusht werden. Ja?
Das ist auch ein Riesenproblem mit irgendwie Firmen, die eigene Hardware machen, auf denen dann irgendwie Kernel laufen, die immer noch auf 320 Geräte-based sind, weil sie Infrastruktur ausgebaut haben, die es inzwischen parallel auch upstream gibt. Und das halt unmaintainbar ist, weil ein Rebase auf die neueste Kernel-Version irgendwie 30 Mannjahre brauchen würde.
Ja, genau, Red Hat macht es im Prinzip genauso. Mit den meisten, also Red Hat-Ingenieuren arbeite ich total gerne zusammen, die sind total agnostisch, was andere Firmen und so weiter angeht. In den meisten Fällen habe ich echt, es macht Spaß. Aber die haben natürlich einen Frankenkernel, im Sinne von, die patchen ja gerade Red Hat 6 und so weiter, die schmeißen ja Patches zurück von bis in Versionen, und das sind solche Monster, und da ist so eine Infrastruktur, ja, also das ist ein ganz großes Problem, das liegt aber meistens auch, glaube ich, einfach an der Kundenbasis, die man irgendwie hat. Aber von der Maintainer-Perspektive, dieses Upstream beats Downstream, meine ich deswegen, wenn ich einen Bug in einem Projekt finde, irgendwie, und ich verlasse mich entweder auf das Projekt oder das Projekt verlässt sich auf mich und ich kann das fixen, dann fixe ich das nicht in diesem Package für meine Distribution, sondern dann sende ich den Patch verdammt nochmal upstream. Das ist einfach, ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist mehr Arbeit in den meisten Fällen manchmal. Ich musste mich auch schon mit den Bugger-Refessoren rumstreiten, das macht manchmal keinen Spaß, aber es ist einfach so, das gehört zur Verantwortung irgendwie als Maintainer dazu. Dass man arbeitet irgendwie zusammen, das ist die Idee von Open Source. Und das andere ist help each other out, das habe ich ja schon gesagt, irgendwie, ich finde, man sollte zusammen irgendwie kollaborieren, zusammenarbeiten, dazu gehören vor allem auch CVEs und lauter solche Sachen. Und im weiteren Sinne führt das zu meinem Work Together Motto. Und man sollte meinen, dass das eigentlich ganz üblich ist, dass man irgendwie zusammenarbeitet, aber eine politische Dimension gibt es bei diesem ganzen Open-Source-Game natürlich auch. Das ist alles irgendwie nicht so trivial. Aber ich arbeite einfach gerne mit Leuten zusammen. Ich habe immer noch Kontakt, wie gesagt, von Leuten in anderen Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben einen Sprint gehabt vor anderthalb Wochen in Denver, wo ein paar andere Leute noch mit dabei waren, und wir haben in der Zeit, glaube ich, zwei oder drei Specs geschrieben für ziemlich coole Features, gerade auch Kernel-Features, wo verschiedene Leute jetzt inzwischen auch dran arbeiten, IMA-Namespacing und sonstige Sachen. Und das hat einfach nur deswegen funktioniert, weil da saßen unabhängig von mir, so viel Input gebe ich dann natürlich auch nicht, hört sich jetzt so großartig an, aber ich meine, da sitzen eine Reihe von total klugen Leuten, die seit einer langen Zeit irgendwie in dem Game unterwegs sind und die irgendwie wissen, von was sie reden, und mit denen man kann, denen kann man Ideen pitchen und dann kommt Feedback und dann kommt man einfach viel, viel schneller, viel, viel weiter. Und das wird zu wenig gemacht. Und das nächste, also finde ich ziemlich wichtig. Und das andere ist zum Beispiel Talks zusammengeben, macht total viel, macht auch total viel Spaß. Alexa und ich, den ich vorhin vorgestellt habe, geben zum Beispiel einen Talk auf der Linux Campus jetzt in Los Angeles zusammen. Wir arbeiten an dem Talk zusammen, wir haben Videokonferenzen, auch wenn es ein SIP ist und so weiter, macht einfach unglaublich viel Spaß, mit schlauen Leuten irgendwie an Sachen zu arbeiten. Das sollte man wirklich nutzen. Der soziale Aspekt bei Softwareentwicklung wird viel zu oft vernachlässigt. Also, dass man irgendwie nur alleine rumsitzt und in irgendwelchen Sachen rumhackt, ja, klar, manche Leute können das auch und manche Leute sind auch einfach so gut, dass sie den Input nicht brauchen. Ich sitze oft genug vor Problemen, wo ich mir denke, ich habe zwei Listen und die sind abhängig voneinander, unabhängig, ich muss aus der einen Liste was löschen und gleichzeitig was aus der anderen. Wie mache ich das jetzt algorithmisch klug, bevor ich mich 3 Tage hinsetze und darüber nachdenke, kann ich doch mit irgendjemandem reden, der das schon 5-mal gemacht hat und eine Lösung dafür hatte. Und mein letzter Punkt, und das ist ein anderer Brand, den ich immer habe, Corporations, the bane of human existence. sollte es eigentlich nicht geben, meiner Meinung nach. Aber gut, wir müssen damit irgendwie leben. Die Tech-Industrie ist unglaublich faszinierend, auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwie relativ viel reist und auch dann mal in der Bay Area oder so weiter landet, ist ein Lebensstil, den man haben kann, den man nicht haben sollte, finde ich irgendwie. Firmen mischen sich unglaublich viel, versuchen sich unglaublich viel in Projekte irgendwie einzumischen auch. Man muss immer wieder Projekte dagegen verteidigen. Gegen den Einfluss hat man das Gefühl, dass das nicht so eine Einzelgängerschaft wird. Und es ist schon mal viel gewonnen, glaube ich. Und zum Beispiel Red Hat hat da eine relativ gute Geschichte teilweise, SUSE auch und in manchen Bereichen zumindest auch Canonical, dass man den Upstream-Leuten tatsächlich den Freiraum lässt, den sie irgendwie brauchen, um was hinzukriegen. Und der Punkt ist so ein bisschen, das sollten, glaube ich, Firmen irgendwie verstehen, ist, man muss den Leuten meistens nicht irgendwie im Nacken sitzen. Die Leute, die ihr Projekt irgendwie mögen oder so weiter und die Bock darauf haben, machen sowieso viel mehr, als sie sollten. Du musst meistens eher sagen, nimm mal Urlaub. So ist es ja tatsächlich in den meisten Fällen. Und wenn das irgendwie eine Firma versteht, ist glaube ich, irgendwie schon mal ziemlich viel gewonnen. Und das andere ist so ein bisschen die Firmenstruktur, gerade in Engineering-Teams, spielt auch eine große, große Rolle, finde ich. Also ich habe mal full-blown Agile Workstyle mitgemacht für eine längere Zeit. Ist zum Beispiel überhaupt nichts für mich. Also jeden Morgen 15 Minuten Meetings und dann noch 2 andere Meetings pro Woche. Und bevor du irgendwie was Sinnvolles an dem Tag an Code geschrieben hast, hast du schon in 5 Meetings gesessen. Und da hast du noch nicht dazu gezählt, dass du mit irgendwelchen Kunden gegebenenfalls in Meetings sitzen musst. Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen teamabhängig. Ich finde, eine der wichtigsten Eigenschaften ist gerade für Manager, und da habe ich natürlich überhaupt nicht so großartig Ahnung, ich habe zwar relativ viel Mitspracherecht im Projekt und so und bin auch eher in der Richtung Tech-Lead, aber ich habe von Managern selbst nicht so viel Ahnung, aber ich finde, eine der wichtigsten Verständnisse für Manager, die sie irgendwie haben sollten, ist gerade mit einem Engineering-Team im größeren Bereich, ihr seid der Shit-Umbrella für das Team. Das heißt, es sollte relativ wenig bei den Entwicklern unten ankommen, was irgendwie Marketing und sonstiges Zeug irgendwie betrifft. Es sei denn, es ist was von Anfang an in der Position irgendwie mit drinsteht. Weil das bindet Ressourcen, es bindet Kräfte und auch irgendwie Innovation, finde ich auf lange Sicht. Finde ich keine schicke Sache. Das andere ist Meetings. Meetings, einer meiner Lieblingsthemen irgendwie. Wie oft, also letzte Woche, gutes Beispiel. Große, große Firma, die Chips für sowas herstellt. Ich sitze und schreibe was, kommt jemand, wir haben jetzt 10 Minuten Meeting. Wir brauchen jemanden, der sich mit Android und Kernel auskennt. Okay. Und dann gehst du in so ein Meeting und sitzt mit einem Vice President of Engineering irgendwie drin und dann gucken 2 Leute sozusagen und 4 andere gucken sich an und denken sich so, warum sind wir nochmal genau hier? Lass mal ausdiskutieren, warum dieses Meeting jetzt eigentlich gibt. Dann hast du 30 Minuten schon mal damit verloren.
Es gab keine Agenda?
Das Agenda, was heißt das in dem Bereich? In den meisten Fällen ist das so Pi mal Daumen, so lass mal drüber reden, aber keiner weiß so genau, worum es geht. Das ist nicht immer der Fall, aber ich finde, der Punkt ist, wenn es Meeting ist, also zum Beispiel, finde ich in vielen Firmen, von denen, die ich zumindest gehört habe, Engineers werden viel zu häufig in Meetings reingezogen, in denen sie einfach nichts verloren haben, weil sie die ganze Zeit nur dort sitzen und nicken.
Also, ja.
Also ich habe gelernt, das ziehen wir auch nicht durch, ein Meeting, es muss eine Agenda haben und es muss jemanden geben, der ein Protokoll schreibt.
Ja.
Wenn es das, also wenn in der Einladung keine Agenda steht, dann geh einfach nicht hin und weil dann ist es offensichtlich, weißt du ja auch nicht, worüber
du reden willst. Es muss Respekt geben, es muss Respekt geben. Es ist uns mir schon mal passiert, es war mir eine sehr lehrreiche Stunde, als ich aus dem Meeting raus bin und ich hatte während dem Meeting geglaubt zu verstanden, worum es geht. Und dann habe ich was anderes gemacht und dann 2 Stunden später habe ich gedacht, Moment mal, was waren jetzt eigentlich genau die Anforderungen von dieser ganzen Sache? Aber genau, also das ist wirklich, war das eigentlich alles, was ich schon sagen wollte? Noch ganz wichtig, finde ich. Das habe ich auch von Kollegen gehört und nicht so von mir. Ich versuche sozusagen auch so Wissen von anderen irgendwie weiterzureichen. Viele, viele Leute, und ich hoffe, ich trete jetzt niemanden auf die Füße, viele Leute, mit denen ich arbeite, kamen von IBM, entweder IBM Research in den USA oder auch von IBM Research irgendwie hier, die sich relativ häufig darüber beschwert haben, dass Projekte angefangen wurden, gerade große, interessante Projekte für Engineers, die total faszinierend waren und die dann irgendwie nach der Hälfte oder relativ früh wieder abgebrochen wurden. Und es gibt einfach nichts Frustrierendes, glaube ich, für jemanden, der sich für ein Projekt begeistert und interessiert, auf längere Sicht, als wenn man ihn auf irgendwas ansetzt, dann mit heilem Geld reinsteckt und dann nach der Hälfte der Zeit sagt, passt nicht mehr auf die Agenda, Projekt ist tot, wir setzen dich auf was anderes an. Das frustriert auf Dauer einfach jeden und sorgt dafür, glaube ich, dass man gute Leute relativ schnell verliert. Also finde ich, beobachtet man relativ häufig. Deswegen für Firmen finde ich irgendwie, love your developers. Kümmere dich um die. Versuche ihnen das Leben irgendwie einfach zu machen. Und gerade beim Recruiten finde ich irgendwie einen Fehler, der ganz oft gemacht wird. Ist egal, wie groß die Firma ist, Google, Facebook oder sonstiges ist, pitch the problem, not the money. Ganz oft ist es einfach so, dass die Leute ankommen und sagen, wir haben irgendwie so und so viel Code und der Job fängt in der Margin irgendwie an, aber keiner sagt dir irgendwie so, das ist das Problem. Wir haben irgendein Problem und wir denken, du kannst uns dabei helfen und warum, deswegen schreiben wir dich jetzt irgendwie gerade an oder deswegen wollen wir mit dir in dem Meeting sein. Ich habe das von allen irgendwie gehört, die gesagt haben, das coolste Interview, was ich jemals hatte, jemand hat gesagt, also nicht ich, sondern ein Freund von mir hat das gesagt, Stefan, das coolste Interview, was ich hatte, eine Firma kam zu mir und hat gesagt, hey, wir haben folgendes Problem, wir wissen nicht weiter, und dann sozusagen ihm das Problem nahegebracht haben. Das fand ich interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, zumindest die Hälfte der Zeit arbeite ich an dem Problem irgendwie. Das ist ziemlich wichtig. Aber ich will auch gar nicht weiter konfabulieren hier. Ich bin soweit am Ende. Ich hoffe, das war irgendwie interessant und hilfreich. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie mal ganz lustig, darüber zu sprechen. Und wenn ihr Fragen habt, oder dann schießt einfach los. Thank you.